Ich lese aus Epheser 1, die Verse 15 bis 21. Paulus schreibt: Darum, nachdem auch ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen.
Erstmal ein herzliches Dankeschön an alle, die für uns im Urlaub gebetet haben. Wir waren jetzt 3 Sonntage nicht da. Wir hatten eine gute Zeit und sind frisch erholt. Meine Frau ist etwas kränkelnd, aber ich habe mich so gut erholt, dass ich dieser Krankheit widerstehe. Bis jetzt. Jesus und Gemeinde, passt das zusammen? Christoph hat das schon gesagt. Das muss ich gut erklären, wenn ich da eine andere Meinung habe als die, die eigentlich so in eurem Herzen auch hoffentlich ist. Es ist eine ziemlich provokante Überschrift für eine Predigt. Und ich habe mir gedacht, am Anfang fangen wir einfach mal an zu sammeln. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Gemeinde oder Kirche hört? Und ich möchte einfach so einzelne Worte mal hier auf die Flipchart schreiben. Geht das noch ein bisschen? Guck gerade mal, ob das ein bisschen höher geht. Gemeinschaft. Gehört das zur Gemeinschaft oder ist extra, ne? Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich kann mich noch erinnern, bei dem Festival der Hoffnung haben wir immer gesagt, boah, das wird so gut. Da wird es so guten Kaffee geben, der wird alle überzeugen. Es ist auch gut, aber wenn Glaube überzeugt, ist das auch okay. Kaffee und Tee, nee, Kaffee und Kuchen, okay. Der Sonntag. Oh, Gemeinde und Jesus. Passt zusammen? Ein Wort bitte. Akzeptanz. Einander akzeptieren. Das ist gut. Der wird immer kleiner hier. Ich nehme mal einen anderen. Schwach. Ah. Füreinander beten. Ein. Ja. Familie. Eins haben wir noch, bitte. Leidenschaft. Okay, ein Bonuspunkt noch. Lobpreis. Boah, das ist nicht alles, aber schon mal einiges, was da zusammengekommen ist. Also dieses Wort alleine weckt in uns Assoziationen, Erinnerungen, Bilder, auch Gefühle, die werden wach. Gemeinde, ein vielschichtiger Begriff. Ob Kirche, Gemeinschaft, Gemeinde Gottes, Apostelgeschichte, alles Vorstellungen, die sich in unseren Köpfen, Herzen festgesetzt haben und die gehören irgendwie dazu, aber wirken manchmal auch Missverständnisse. Als der Titel Gemeinde Gottes, evangelische Freikirche, nein, Gemeinde Gottes, Klammer auf, evangelisch-freikirchlich, Punkt, Klammer zu, noch vorherrschend war, haben wir tatsächlich ab und zu Anrufe bekommen. Und da war die Frage, ob man uns mit dem Bauhof oder mit dem Ordnungsamt verbinden könnte. Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Wir sind nicht die politische Gemeinde, wir sind eine Kirche. Ach so, diese Missverständnisse sind ja ziemlich harmlos. Es sei denn, die kommen alle halbe Stunde vor, aber dem war ja auch nicht so. Unsere Gemeinde hat den Ausdruck Gemeinde noch in der Langform im Titel. Evangelische Freikirche Querum im Freikirchlichen Bund der Gemeinde Gottes e.V. Punkt. Darum lohnt es sich, von Zeit zu Zeit zu reflektieren, was meint eigentlich dieser Begriff Gemeinde, der da, oder Gemeinde Gottes, der da in unserem Titel steht. Einige benutzen das Wort Gemeinde, um sich ausdrücklich gegen die Kirche abzugrenzen. Gemeinde, ja. Kirche, ist anrüchig. Ich möchte aber heute Morgen nicht bei unseren Erfahrungen, ob gut oder schlecht, oder bei unseren Vorstellungen und Wünschen stehen bleiben, sondern ich möchte mit euch einen Blick auf zwei Verse des Neuen Testaments richten. Und ich glaube, ich habe hier in Braunschweig noch nie über diese Verse gepredigt. Über den Text, den wir gerade gehört haben, bisschen Hall, über den wir gerade gehört haben, da habe ich schon gepredigt, weil ich bin so begeistert von diesem Gedanken. Die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, wirkt auch in uns. Das ist stark. Wir haben eben einige Lieder gesungen. Ist euch da aufgefallen? Da kam dieses Wort Gemeinde und Gemeinschaft gar nicht so drinne vor. Da ging es eigentlich mehr um du und Jesus oder ich und Jesus. Ich möchte heute unser Augenmerk ein wenig stärker auf den Gedanken Jesus und die Gemeinde lenken. Als ich diesen Text vor kurzem las, da bin ich bei ihm stehen geblieben und bin nicht gleich weiterspaziert. Und je länger ich über diesen Text nachgedacht habe, desto mehr staune ich über dieses Phänomen Gemeinde. Ich bin fasziniert, was Gott durch Paulus uns in seinem Wort über Gemeinde sagt. Und ich werde euch nun zwei Verse vorlegen und ihr dürft mal rätseln, was mich an diesen beiden Versen besonders angesprochen hat. Es ist der Anschlusstext zu dem Bibelwort, das Christoph gelesen hat. Ich schiebe das mal ein Tick zur Seite. Es steht in Epheser 1, die Verse 22 und 23. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ihr dürft euch ruhig mit eurem Nachbarn austauschen. Was könnte das sein, was mich so persönlich angesprochen hat? Eine Idee? Fülle. Ja, stimmt. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist so ein richtiges, schönes Lutherdeutsch. Fast zu schön. Also es ist so richtig geeignet, um drüber wegzulesen. Das haben wir ja manchmal mit so Bibelversen, die wir schon so gut kennen. Da lässt sich so wunderbar drüber weglesen. Die lässt man gar nicht einsickern. Versuchen wir, diesen Satz ein wenig aufzudröseln. Wir können diesen Satz auch so formulieren. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus alles unter die Füße getan. Das heißt, er hat ihm die Herrschaft übergeben und Gott hat ihn, Jesus Christus, als Haupt über dieses Gebilde namens Gemeinde gesetzt. Und die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir sind Hände und Füße von Jesus auf der Erde. Mit diesem Gedanken sind die meisten von uns gut vertraut. Aber der Nachsatz, der nun kommt, der hat es in sich. Dieser Leib, diese Gemeinde zeigt die Fülle von Jesus. Oder anders formuliert, in der Gemeinde ist die Fülle von Jesus am deutlichsten sichtbar. Sie ist am deutlichsten sichtbar, die Fülle von Jesus. Manche Übersetzungen haben hier, die Gemeinde ist aber sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Doch das ist noch zu schwach. Da geht etwas von dieser Majestät und Würde verloren. Im Englischen heißt es the fullness of him. Das hat mich gepackt. Diesen Vers hatte ich noch nie so verstanden. Paulus gebraucht hier einen griechischen Begriff, den könnt ihr wieder vergessen. Mark Pirczyk hat in dem CBF-Online-Seminar gesagt, wir sollen nicht immer auf der Kanzel mit unserem Wissen so prahlen, was wir so besser wissen als die anderen. Habe ich mir zu Herzen genommen, aber hier konnte ich es mir nicht verkneifen. Weil ich finde es immer toll, wenn ich irgendwas entdecke. Und also ihr könnt es wieder vergessen, dieses Wort heißt to pleroma oder pleruma. Ich finde allein dieses Wort pleruma, das drückt schon etwas von dieser majestätischen Fülle aus. Und dieses gleiche Wort verwendet Paulus in Kolosser 1, Vers 14, wenn er von Jesus spricht, dass es Gott gefallen hat, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen. Oder ähnliches, ein Kapitel weiter, Kolosser 2, 9, auch über Jesus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In Jesus ist die Fülle und die Größe Gottes sichtbar. Und viele Stellen sprechen davon, so auch Kolosser 2, 2b bis 3, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, in Jesus hat Gott am deutlichsten seinen Charakter, seine Gedanken und Absichten mit den Menschen gezeigt, aber auch seine Kraft und seine Energie, seine Dynamik. Epheser 1, Vers 23 bringt nun aber die waghalsige Verbindung zur Gemeinde. Genau diese Fülle, all die verborgenen Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind auch in der Gemeinde präsent. Boah, ey. Und genau diese theologische Wahrheit macht den Organismus Gemeinde besonders, macht ihn außergewöhnlich und unterscheidet sich von einer Organisation, die Gutes tut und wo Menschen eine angenehme Zeit miteinander verbringen können. Allein weil Menschen sich regelmäßig treffen oder ein mehr oder weniger attraktives Programm haben, das macht es noch nicht. Der Unterschied ist die Fülle von Jesus. Der Bibelausleger Fritz Rienecker bekommt in diesen Aussagen oder bei diesen Aussagen eine Gänsehaut. Das ist einer der Autoren der Wuppertaler Studienbibel. Die war zu meiner Bibelschulzeit sozusagen das Nonplusultra. jetzt sehr stark in den Hintergrund gedrückt durch andere Kommentare, die up-to-date sind oder so. Ich gucke immer gerne mal wieder rein und Fritz Rinecker ist so ein ganz nüchterner deutscher Theologe. Und er schreibt zu diesem Vers: Wegen eines solchen Hauptes ist die Gemeinde schon jetzt in die denkbar höchste Würdestellung gebracht, eine Stellung, die höher ist als die des gesamten Alls. Höheres kann es nicht geben. Das ist das Kühnste und Großartigste, was je in der Heiligen Schrift von innigster Verbindung und Zugehörigkeit zu ihm, dem Christus, gesagt wird. Darüber hinaus kann es schlechterdings Gewaltigeres nicht mehr geben. Wuppertaler Studienbibel, Epheserbrief, Kommentar, Seite 77. Ganz schön abgehoben und dramatisch für einen nüchternen deutschen Theologen. Für manche ist dies aber auch ein schwerer Brocken, was er da so behauptet oder was die Bibel da so behauptet. Was? Nichts Gewaltigeres? Nichts Besseres? Aber schau dir doch diese oder jene Gemeinde mal an. Und der Text spricht dann auch noch in der Gegenwartsform. Sein Leib, die Gemeinde ist die Fülle, keine Vergangenheitsform. Ja, damals in der glorreichen Zeit zur Apostelgeschichte, da. Und auch keine Zukunftsangabe. Ja, dann einmal in der Zukunft, irgendwann in der neuen Welt wird die Gemeinde. Daran kann man sich stoßen. Ich weiß nicht, ob ihr Moby kennt, ein bekannter DJ und Musiker. Why does my heart feel so bad? Hat er mal gesungen. Aber er hat auch gesagt, why I love Jesus, but not the church. Also warum Moby Jesus liebt, aber nicht die Gemeinde. Eine Devise, die man öfter hört. Jesus ja, aber Kirche, nein, danke. Begeistert von Jesus, angewidert, enttäuscht von seinem miesen Bodenpersonal. Ich verstehe die Gründe, die dahinter stehen. Enttäuschungen und Verletzungen, die jemand erlebt hat oder die wir alle vielleicht schon erlebt haben. Aber rein theologisch gesprochen ist das eine Unmöglichkeit. Punkt. Jesus ja, Gemeinde nein, das geht nicht. Warum? Weil die Gemeinden Land auf, Land ab so toll sind? Nein. Der Grund liegt nicht in ihr, sondern in ihrem Ja zu Jesus, in meiner Liebe zu Jesus. Dazu ein kleiner Exkurs. Wisst ihr, woher das deutsche Wort Kirche kommt? Was es eigentlich heißt, Kirche? Irgendjemand eine Idee? Das deutsche Wort leitet sich vom griechischen Kyriake oder Kyriakos ab. Das bedeutet schlicht und einfach dem Herrn gehörend oder die mit dem Herrn. Also keine Aussage über Kirchenarchitektur, über Musikstile, über Gottesdienstformen, sondern Kirche und Gemeinde sind zuallererst einmal grundlegend die, die zu Jesus gehören. Bei Kirche geht es darum, ganz zentral um Menschen. Es stehen in erster Linie nicht Strukturen oder Gebäude im Vordergrund, sondern Menschen, die zu Jesus oder zu Gott durch Jesus gehören. Und vielleicht habt ihr das schon manchmal gemerkt, wenn ihr das Wort Gemeinde gebraucht und ihr meint damit das Gemeindehaus, dann korrigiere ich das, weil ich uns diesen Unterschied bewusst machen möchte. Das eine ist das Gemeindehaus, aber die Gemeinde ist etwas anderes. Dieses Gemeindehaus kann vergehen, kann niederbrennen, kann zerstört werden, kann abgerissen werden, was Neues hingebaut werden. Aber die Gemeinde, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden, sagt Jesus. Das heißt aber auch, dass die umgekehrte Aussage gilt, Jesus stellt sich zur Gemeinde. Er ist nicht nur Haupt, nicht nur einer, der herrscht, sondern er gibt die Erlaubnis, dass wir seine Glieder sein dürfen. In der Apostelgeschichte 20, Vers 28, spricht Paulus zu den Leitern der Gemeinde in Ephesus. Da sagt er so: Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Jesus ist gestorben und hat gelitten, damit Gemeinde möglich wird. Er hat sein Leben gegeben, sein Blut für die Gemeinde. Und dadurch ist Gemeinde unglaublich kostbar in Gottes Augen. Gott hat unglaublich viel investiert und hergegeben, damit Gemeinde möglich wurde. Sacken lassen, eine Bodenschicht bilden. Das ist das, worum es bei Gemeinde geht. Gott hat viel investiert, hat seinen Sohn hergegeben, damit Gemeinde Gemeinde sein kann. Und darum sind Gemeinde und Jesus auch untrennbar, da hast du recht, Christoph, untrennbar miteinander verbunden. Gott hat sich sozusagen daran geknüpft, so sehr, dass er im ersten Johannesbrief schreibt oder schreiben lässt: Man kann nicht Gott lieben und den Bruder oder die Schwester hassen. Das geht nicht. Du kannst nicht Gott lieben und den Bruder oder die Schwester hassen. Das geht nicht. Gott könnte ja auch sagen: Mich sollst du lieben. Ich bin schließlich Gott. Und natürlich habe ich das Verständnis, wenn du mit einigen komischen Käuzen nicht kannst und mit Misstrauen und Ablehnung ihnen begegnest, schließlich sind sie ja nicht mit mir zu vergleichen. Schreibt er aber nicht. Gott stellt sich auf die Ebene dieser Menschen. Er sagt: Genau für die habe ich meinen Sohn geopfert. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und wenn du sie nicht liebst, kannst du mich auch nicht lieben. Und gerade an diesem Punkt merkt man oft, wie sehr ich-bezogen wir geprägt sind. Und das muss ich manchmal bei den Liedern sagen, die sind oft sehr ich-bezogen. Ist auch okay, wir dürfen ich-bezogen sein, weil ich bin. Aber ich bin auch Teil eines Ganzen. Wir sehen die Bibel auch oft durch unsere individualistischen Augen. Jesus und ich, meine Beziehung zu Gott, mein Heil, mein Glaubensleben. Der Text sagt aber, die ganze Fülle von Jesus ist nicht in mir oder in dir, sondern nur gemeinsam, in der Gemeinschaft haben wir diese Fülle. Und auch die anderen Verse, die ich gelesen habe, sprechen vom Wir und von ihr, so nochmals Kolosser 2, Vers 10. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. In den neutestamentlichen Briefen ist sehr wenig vom Du die Rede. Nur gemeinsam spiegeln wir den Reichtum Christi wider. Zusammen fassen wir die Fülle von Christus. Es gibt eine Illustration, die das herrlich zeigt. Einzelne dieser Bilder sagen noch nicht viel aus. Es sind wild aneinandergefügte Bilder von Menschen und das Bild bleibt unvollständig und kaum einer könnte das Motiv erraten. Aber wenn wir genau hinschauen, es ist ein Porträt von Jesus, zusammengesetzt aus vielen einzelnen Bildern und Porträts. Es sind so viele, dass sie kaum noch erkennbar sind. Aber all diese Porträts zusammen geben ein vollständiges Bild von Jesus Christus, vielleicht nicht sofort erkennbar. Da wird ein erstaunlicher Reichtum ersichtlich, den ich allein nie haben kann. Manche Gemeinden haben in ihrer Gemeindevorstellung auf ihrer Homepage so eine Zusammenstellung von Beiträgen verschiedener Menschen aus ihrer Gemeinde, warum sie Jesus nachfolgen, erklären sie da, oder warum sie in der Gemeinde sind. Da sitzen die Menschen einfach nur auf einem Sessel oder auf einem Stuhl. Alles drum ist schwarz. Es kommt nur auf die Person an. Und sie erzählt, was ihr Jesus und oder die Gemeinde wert ist. Darin wird etwas von dieser Fülle Christi sichtbar. Und wir können diese Fülle unter uns besser entdecken. Vielleicht mal eine Anregung. Wir haben Männer machen Feuer am Freitag auch kurz drüber gesprochen im Nachgespräch. Vielleicht alle 2-3 Wochen mal jemanden im Gottesdienst zu interviewen, um uns als Gemeinde Einzelne besser kennenzulernen, aber auch um etwas von dieser Fülle zu spüren, die in unserer Gemeinde auch vorhanden ist. Bei einer Internetrecherche bin ich auf eine Seite gestoßen, die heißt A True Church, eine wahre Kirche. Dort ist ein amerikanischer Fundamentalist, der ironischerweise zu seinem eigenen Leidwesen Darwin Fish heißt. Darwin Fish ist der Evolutionsfisch, das Zeichen der Schöpfungsgegner, sozusagen als Antizeichen zu dem christlichen Fisch. Dieser Darwin Fish bezeichnet sich als Apologet, als ein Entdecker aller neuen und alten Irrlehren und Irrlehrer. Von Rick Warren, Billy Graham, John MacArthur, Keith Green, James Dobson, alle kommen bei ihm unter die Räder. Sie alle sind Irrlehrer und er sieht sich als selbsternannten Wächter. In seinem Selbstporträt beschreibt er: Nein, ich glaube nicht, dass ich der Einzige auf dem Planeten bin, der die Wahrheit kennt. Es scheint so, dass da noch andere sind. Doch bis zu diesem Zeitpunkt weiß ich von keinem anderen Pastor außer mir, der in der Wahrheit ist. Noch habe ich keine in der Geschichte gefunden, außer die, welche in der Schrift vorkommen. Nicht, dass sie nicht existieren, aber ich kenne sie nicht. Aber wer sie auch sein mögen, ich bin sicher, sie wären wie ich und glaubten die gleichen Dinge wie ich, denn es gibt nur einen Weg. So viel von Darwin Fish. Ich habe gedacht, kaum zu glauben, dass es so etwas gibt. Aber es gibt es. Traurig, aber wahr. Scheinbar hat der Epheser 1, Vers 23 noch nie gelesen. Nun, da sehe ich diese Fülle eben gerade nicht, sondern da sehe ich etwas sehr verkümmert. Ein amputierter Leib. Da ist nicht Fülle, sondern gähnende Leere. Noch ein weiterer Gedanke. Vielleicht habt ihr euch im Laufe der Predigt gefragt, was meint Paulus eigentlich mit Gemeinde? Gilt diese Aussage für jede einzelne Gemeinde oder wie ist das gemeint? Gemeinde ist die deutsche Übersetzung für das griechische Wort Ekklesia, eine Nachbargemeinde hier in unmittelbarer Nähe, heißt ja Ekklesia, haben sich daher also diesen Namen auch gegeben. Dieses Wort steht in unserem Vers in der Einzahl, Christus zum Haupt der Gemeinde, Einzahl. Meint Paulus damit die Gemeinde in Ephesus? Aber wenn man den Kontext mit einbezieht, dann würde ich behaupten, es geht nicht um die einzelne Gemeinde, sondern um die christliche Gemeinde an sich. Die weltweite, universale Gemeinde, das heißt die Gemeinschaft all derer, die an Jesus als den Herrn glauben. Paulus spricht im ganzen ersten Kapitel des Epheserbriefes von diesen großen Zusammenhängen. Die Gemeinde, der Verbund all derer, die an das Haupt Jesus Christus glauben. Das ist die Fülle, die Vollzahl, so kann man Pleroma auch übersetzen. Oder so kann es, das kann es auch bedeuten, die Vollzahl, die Fülle. Diese Aussage steht also zuerst einmal nicht für eine einzelne Gemeinde, sondern tatsächlich für die Gesamtheit der Gemeinde. Und doch finden wir uns als lokale Gemeinde, in unserem Fall der evangelischen Freikirche in Querum, als Teil dieses großen Porträts wieder. Genauso wie der Einzelne niemals die Fülle wie eine Gemeinschaft zum Ausdruck bringen kann, so ist auch die evangelische Freikirche Querum und auch der Freikirchliche Bund der Gemeinde Gottes e.V. darauf angewiesen, dass andere Gemeinden dieses Porträt ergänzen und andere Facetten, Eigenheiten von Jesus stärker darstellen, als wir das tun und können. Eine kleine Anekdote dazu. Ich war ziemlich frisch im Glauben. Ich komme ja aus Bergen, 80 Kilometer nördlich von hier und war mit Leuten aus unserer Jugendgruppe hier in Braunschweig zu Besuch. Das war so Anfang der 80er Jahre. Da waren wir eingeladen bei einem Hauskreis. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Das war jemand entweder von Campus für Christus oder von, wie heißt der andere? Oder von der SMD. Genau, die waren auch in diesem Hauskreis und ein Freund von mir, der damals mit war, der Papa unseres Regiemenschen, der hat gesagt, die Gemeinde Gottes, die hat einen Fensterplatz im Himmel. Ich dachte, steile Behauptung. Und dann sagte diese Person von Campus oder von der SMD, sagte denn, Ja, ist nur die Frage, ob sie rein oder rausgucken. Irgendwie ist das die 40 Jahre hängen geblieben. Also das hat sich so irgendwie bei mir eingeprägt und ich habe immer gedacht, ich möchte schon gerne zu denen gehören, die rausgucken. Die nicht nur reingucken in das, was da geht, sondern die auch dabei sind und dazugehören. Doch auch unter uns gibt es einen ganzen Reichtum an Weisheit, an Gaben, an Stärken, an Charakteren, an Lebenserfahrung. Und ich wünsche mir sehr, dass dieser Text uns hilft, neu zu staunen und gleichzeitig auch ergriffen zu sein darüber, dass Jesus sich entschlossen hat, sein Wesen und seinen Charakter in der Gemeinde sichtbar werden zu lassen. Und er uns als Gemeinschaft von Menschen braucht, um dies wiederzuspiegeln. Dein Bruder oder deine Schwester neben dir zeigen etwas von dieser Fülle Christi. Vielleicht ist es für dich und mich nicht immer so leicht zu erkennen. Vor einiger Zeit ist mir ein Spruch von Mutter Teresa über den Weg gelaufen. Ich habe ihn gelesen und ich glaube, der trifft auch hier zu, vielleicht etwas in einer anderen Perspektive. Aber sie hat einmal gesagt, bevor sie dann nach Kolkata in die Straßen gegangen sind, da sagte sie: Zuerst denken wir über Jesus nach und dann gehen wir hinaus, um herauszufinden, wie er sich verkleidet hat. Manchmal ist Jesus unter uns verkleidet und wir sehen ihn nicht sofort. Und es braucht Zeit und es braucht dein Interesse, ihn zu suchen und zu finden. Ich habe mich da an eine Diakonissenschwester in Lachen vom Mutterhaus erinnert, Schwester Iris. Als wir damals 96 von Braunschweig in Richtung Neustadt gegangen sind, da haben wir uns dort schnell kennengelernt. Sie hatte eine Bekannte hier in der Schuntersiedlung, die ich vorgestern bei der Trauerfeier für Peter Becker wieder getroffen habe und mich mit ihr nochmal unterhalten hat. Dadurch haben wir irgendwie gleich einen Kontakt gehabt in Lachen, in der Nähe von Neustadt. Und Schwester Iris und ich, wir haben uns oft miteinander unterhalten, weil wir immer wieder Tagungen da hatten, wir haben uns immer wieder getroffen oder in der Evangelischen Allianz was zusammen gemacht. Wir sind unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Geschlechts, ein ganz anderer, unterschiedlicher Lebensweg und im ersten Moment, ehrlich gesagt, für mich auch eine etwas fremde Welt, die das war. Und doch habe ich einmal mehr über die Zufriedenheit und die Ausstrahlung dieser Schwester gestaunt. Ein Satz, den man immer wieder von Diakonissen hört: Ich hätte mir kein besseres Leben vorstellen können und ich würde es wieder so wählen. Da spüre ich etwas von dieser Fülle von Christus. Damals war Schwester Iris ganz frisch als Diakonisse dabei. Heute ist sie seit 2018 dort Hausmutter. Ich möchte uns herausfordern, in der nächsten Zeit mal unseren Mitchristen, ob innerhalb oder außerhalb der Gemeinde, unter diesem Gesichtspunkt zu begegnen. Wo kann ich bei ihm oder ihr etwas von dieser Fülle von Jesus entdecken? Wo kann ich bei ihm oder ihr etwas von dieser Fülle von Jesus entdecken? Nicht, was fehlt ihnen alles, sondern wo spiegeln sie etwas wider von dem Reichtum? In welcher Beziehung machen sie das Porträt von Jesus farbiger und kompletter? Und natürlich, dass wir uns auch die Frage stellen, wo strahle ich? Wo strahlen wir als Gemeinde etwas von dieser Fülle aus? Von dieser Fülle, das in seinem Wort steht, in dem Wort, das nie vergeht.